Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es geht wieder weiter in der Formel 1 die Saison. Ja, beginnt nicht von neuem, das kann man so nicht sagen, aber der WM-Kampf geht jetzt in die heiße Phase. Der große Preis von Belgien steht an in Spa-Francorchamps auf einer echten Traditionsstrecke und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Herzlich willkommen zur Vorschau auf diesen Start in die ja heiße Phase der Formel 1 Saison 2018. Wer wird Weltmeister? Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel? Was machen die Red Bulls? Wie wird Daniel Ricciardo sich nach seiner Bekanntgabe des Wechsels im Red Bull schlagen? Der wird nächstes Jahr für Renault fahren. Die ganzen Wechsel, die in den letzten Wochen passiert sind, werden wir heute hier besprechen in der Sendung. Endlich haben wir auch mal die Zeit dafür, werden das tun. Ich mache das aber nicht allein. Ich begrüße zuallererst natürlich ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Die drei Portale, die alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Mal wieder ein bisschen über die Formel 1 sprechen. Das tut dir bei dem ganzen Motorradsport ja auch mal ganz gut.
Ja, diejenigen, die hier bei meinsportradio.de auch mal in die anderen Podcasts reinhören, wissen ja, dass ich hier regelmäßig jetzt mittlerweile im MotoGP-Podcast zu Gast bin. Aber ja, Formel 1 natürlich nach wie vor bei mir auch ein großes Steckenpferd. Von daher bin ich froh, auch mal wieder versuchen zu dürfen, den Kollegen Christian Nimmervoll ordnungsgemäß zu vertreten.
Genau, der lässt sich nämlich entschuldigen, wird aber, ich denke mal, zur Rückschau auf den großen Preis von Belgien wieder da sein. Und wenn nicht, dann vielleicht auch wieder Ruben. Aber irgendwer wird da sein, das ist mal klar. Wir kommen direkt zu den wichtigen Themen der letzten Wochen. Und ich glaube, wir sollten mit den Wechseln beginnen, Ole. Es war ja dann doch eine ganze Menge los in dieser Silly Season. Jetzt vielleicht erstmal ganz grob gesagt, wenn wir mal auf die Wechsel schauen, die da so sind. Ricciardo wechselt zu Renault, Alonso wechselt vielleicht in die Indycar-Serie, Carlos Sainz Junior wechselt zu McLaren, Pierre Gasly wechselt zu Red Bull. So silly ist das alles gar nicht.
Nö, also so silly ist das tatsächlich nicht. Das ist ja jetzt auch nichts, also zumindest nicht für mich, was jetzt überraschend kommt. Also weiß nicht, ob das für einige Leute tatsächlich überraschend kam. Also wir haben das ja teilweise schon hier predicted. Also ich habe ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass Ricciardo 2019 bei Renault fährt. Damit hatte ich ja recht. Und das andere setzt sich dann auch logisch zusammen. Also wenn man so ein bisschen guckt, was so in letzter Zeit geschrieben wurde, von sich gegeben wurde, zum Beispiel von Alonso, dann war das doch relativ offensichtlich, dass Sainz nicht zu Red Bull geht, sondern dann natürlich Pierre Gasly. Und da muss man natürlich auch sagen, dass das natürlich die einzige mögliche Alternative war. Du, Kevin, hast natürlich gesagt, Kimi ja. geht zu Red Bull. Das war nicht so ganz richtig,
ja.
Sondern es ist Pierre Gasly, weil ich glaube, Brandon Hartley war da sehr schnell aus dem Rennen. Und Alonso war natürlich die teilweise Überraschung. Also, weil man hätte vielleicht gedacht, dass er dann doch nochmal ein Jahr fährt, aber seien wir mal ehrlich, das kam jetzt auch nicht so wahnsinnig plötzlich. Also, das, man konnte sich schon so ein bisschen darauf einstellen, aber dann, als es definitiv wurde, war das schon kleiner Schock, aber er lässt sich ja die Hintertür offen. Ja, und das hat ja, das wissen wir ja, das hat ja bei Mika Häkkinen schon gut geklappt mit dem Comeback. Aber ja, bin mal gespannt, wie das dann 2019 mit Alonso wird. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht.
Nein. Lass uns aber erstmal ganz vorne anfangen, Ruben, und zwar bei Daniel Ricciardo. Es war kurz nach dem Ungarnrennen, alles bewegte sich so langsam Richtung Urlaub, Testfahrten standen noch an auf dem Hungaroring und Dr. Helmut Marko hat es ja auch bei Servus TV gesagt, alles ging davon aus, dass Daniel Ricciardo einen neuen Vertrag bei Red Bull unterschreibt, allen voran er selbst. denn Daniel Ricciardo hatte ihm wohl zugesagt, dass er das wohl am Dienstag bei den Testfahrten machen würde. Ja, Pustekuchen. Ein Tag später wurde der Wechsel bekannt oder zwei Tage später vielleicht zu Renault. Und auch wenn wir das hier schon mal so reingeschmissen haben, war das am Ende des Tages dann doch der überraschendste Wechsel irgendwie, oder?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ich denke bei solchen Geschichten sowieso immer relativ konservativ, also ich bin dann irgendwie immer der Meinung, es tut sich eigentlich gar nichts und bin dann aber auch umso überraschter, wenn doch irgendwas passiert.
Deswegen bist du ja auch so gut im Tippen.
Genau, richtig, weil ich ja auch im Tippspiel eigentlich immer das Offensichtliche tippe, was ja dann eben auch in 90% der Fälle richtig ist. Und die 10%, wo es nicht richtig ist, sind da nicht so schlimm dann. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist tatsächlich so, dass es mich persönlich natürlich auch überrascht hat. Ich fand auch diese Aussagen von Dr. Marco, die du ja gerade schon angesprochen hast, relativ interessant. Mhm. In der Hinsicht, dass ich eigentlich Daniel Ricciardo jetzt nicht so eingeschätzt hätte. Also sollte das stimmen. Es gibt ja eine Geschichte, hat ja immer zwei Seiten. Man weiß jetzt nicht, eventuell wird sich da am Wochenende nochmal dann auch die Sicht der Dinge aus der Perspektive von Ricciardo darstellen. Aber wenn das stimmen sollte, was Marco erzählt hat, nämlich, dass er ihm eigentlich zugesichert hat, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und dann zwei Tage später der Anruf kommt und sagt, ach übrigens, ich habe jetzt bei Renault unterschrieben, ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt die feine englische Art, die ich ihm, also Ricciardo jetzt auch nicht unbedingt so zugetraut hätte. Aber wie gesagt, das ist dann auch immer ein zweischneidiges Schwert. Man muss halt abwarten, was Ricciardo selbst dazu sagt. Der Wechsel selbst ist, glaube ich, und das wird er selbst auch wissen, kurzfristig gesehen vielleicht eher ein Rückschritt, aber langfristig gesehen wird er natürlich einfach auch wissen, dass er mit Renault ein Werksteam im Hintergrund hat, was natürlich auch das Ziel hat und das auch offen sagt, irgendwann Weltmeister zu werden. Wann das soweit sein wird, ist natürlich die andere Frage, weil er fährt ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Formel 1, ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber ich glaube, dieser Wechsel, wenn er sich auszahlen sollte, dann eher frühestens so 2020, 2021. Also nächstes Jahr wird er sich wahrscheinlich darauf einstellen müssen, maximal um fünfte, sechste Plätze mitfahren zu können.
Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen auf die Kurzfristigkeit schauen, Ole. Daniel Ricciardo und Dr. Helmut Marko, da kann man natürlich drauf gespannt sein, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Siehst du noch eine Chance, dass Daniel Ricciardo vielleicht sogar im Laufe der Saison noch sein Cockpit verlieren wird?
Nee. Also das, da werden sie halt auch schön doof irgendwie, ne? Also das, damit rechne ich nicht. Also das wird ja, da wird ja generell so ein bisschen gemunkelt, ob vielleicht Lance Stroll jetzt in Belgien schon im Force India sitzt und ob dann irgendwie Ocon zu McLaren geht und hast du nicht gesehen, das ist ja alles nicht passiert. Also noch nicht, weiß ich ja nicht, vielleicht ist es auch so und morgen, übermorgen ist ganz anders. Aber das glaube ich mal nicht und ich glaube das auch bei Daniel Ricciardo nicht, weil letztendlich geht es ja doch noch um ein paar Punkte um die bei der Weltmeisterschaft, was natürlich egal ist, weil Red Bull wird natürlich Dritter. Ja, also wird sich nicht mehr viel bewegen. Aber es geht natürlich dann auch um Einzelergebnis, um Prestige und Daniel Ricciardo hat ja einen Vertrag und den wird er natürlich auch dann erfüllen. Und ich glaube, das würde auch sehr viel Unruhe reinbringen, weil dann braucht man bei Toro Rosso noch einen neuen Fahrer, was glaube ich auch generell für 2019 nicht so einfach wird. Weil da gibt es jetzt nicht so viele Optionen. Das ist sowieso sehr spannend dann für 2019, wer dann bei Toro Rosso fährt. Deswegen, ja, nee, das wird, glaube ich, nicht passieren. Man hat sich ja dann auch im relativ Guten getrennt, wobei, ja, wir haben es ja vielleicht auch im Beyond the Grid Podcast mit Christian Horner gehört. Der fand das, glaube ich, nicht so gut, vorsichtig gesagt. Aber ja, viel Unverständnis dabei, aber auch irgendwie. Es ist, glaube ich, da kein böses Blut geflossen und dann deswegen wüsste ich auch nicht, warum er 2018 noch sein Cockpit verlieren sollte.
Ruben, dann brechen wir mal die Reihenfolge und kommen zu dem Mann, der ihn ersetzen wird. Das wurde vor zwei Tagen bekannt oder gestern, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir nehmen am Mittwoch um 17 Uhr ungefähr auf. Pierre Gasly wird für Red Bull fahren nächstes Jahr. Ja, das ist natürlich der logische Wechsel, da Red Bull ja dafür bekannt ist, auch die Fahrer aus dem Toro Rosso Team dann auch hochzuziehen. Das haben sie auch mit Max Verstappen gemacht, das hat auch gut funktioniert. Jetzt Pierre Gasly, finde immer diese Geschichte immer so ironisch, von vor zwei Jahren ungefähr muss es gewesen sein, als Dr. Helmut Marko ihn noch belang gemacht hat, weil er schon damals rausposaunt hat, dass er Formel 1 fahren wird und dann musste er zur Strafe dann nochmal ein Jahr länger in der GP2 bleiben. Jetzt darf er Red Bull fahren, aber das, was Dr. Helmut Marko ihm ja an Aufgaben mitgegeben hat, das ist schon ein Brett. Er soll schon Mitte des Jahres 2019 Daniel Ricciardo adäquat ersetzen können. Schafft er das?
Schwierig. Also, ob er es schaffen wird, da habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, weil man darf auch nicht vergessen, er fährt jetzt ja noch nicht allzu lange an der Formel 1. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt noch kein ganzes Jahr. Er ist ja Mitte der letzten Saison eingestiegen, aber erst ein bisschen später. Und ich glaube, dann zu erwarten, Daniel Ricciardo, der ja zum jetzigen Zeitpunkt schon seit Jahren für Red Bull fährt, davor ja auch schon für Toro Rosso und HRT gefahren war, für diejenigen, die sich noch an seine ersten Karriereschritte in der Formel 1 erinnern können, der hatte ja deutlich mehr Erfahrung, als er zu Red Bull gegangen ist. Gasly jetzt mit dem einen Jahr oder etwas mehr als einem Jahr, was er dann haben wird, wenn er 2019 kommt, ist eher so ein Erfahrungsschatz von, ich glaube, Daniel Kiert hatte ungefähr den gleichen. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja auch alle, ohne da jetzt schwarz malen zu wollen, weil ich halte Pierre Gasly schon für einen guten Fahrer auf jeden Fall. Was ich an dieser ganzen Sache viel interessanter finde, ist eigentlich, dass es ja zu Gasly gar keine Alternative gab, weil ich glaube, Brandon Hartley müssen wir nicht drüber diskutieren, dass der eigentlich nichts im Red Bull verloren hat, bei allem Respekt. Und da hört die Liste dann halt auch schon auf, weil Red Bull hat ja dieses Prinzip, nur die eigenen Fahrer eben nach oben zu bringen. Und da gibt's halt momentan nur Gasly. Und sie werden auch jetzt, um das gleich nochmal weiterzuspinnen, ja auch ein riesiges Problem haben, wen sie überhaupt nächstes Jahr in den Toro Rosso setzen sollen. Weil da gibt's eigentlich auch keinen mehr. Also dieses Nachwuchssystem, was ja über Jahre hinweg so viele Fahrer produziert hat. Toro Rosso hat ja die Fahrer spätestens alle zwei Jahre ausgetauscht, wenn man nicht zufrieden war. Also diese ganzen Namen, Buemi, Alguersuari, die da rumgegeistert sind, Sebastian Bourdais, das war ja wirklich, da kam einer nach dem anderen. Und mittlerweile ist das wirklich so ausgedünnt, dass man außer Gasly gar keine Alternative mehr hatte. Und tatsächlich auch für die Zukunft wird's, glaube ich, schwierig. Und selbst vor ein paar Jahren haben wir ja alle noch gesagt, jetzt haben sie Verstappen, jetzt haben sie ein Sainz, wo sollen die denn alle hin? Zu dem Zeitpunkt eben, als Ricciardo und Kiat noch für Red Bull gefahren sind. Und mittlerweile ist das so ausgedünnt, dass sie sich wirklich auch nicht mehr leisten können, noch einen Fahrer zu verlieren. Also das einzige heiße Eisen, was sie momentan noch im Feuer haben, ist tatsächlich Max Verstappen, den sie ja auch glücklicherweise für sie jetzt langfristig gebunden haben. Aber ohne den würde es jetzt richtig schlecht aussehen, tatsächlich, was diesen Red Bull-Kader angeht.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen weiterspinnen, Ole. Nächstes Jahr im Toro Rosso. Auf Formel1.de habe ich gerade die Umfrage gesehen, ob wir das gut finden würden, wenn Pascal Wehrlein Toro Rosso fahren würde.
Wer?
Der Pascal also, Wehrlein.
Wer? Wehrlein. Okay. Ja, richtig. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich finde ja Pascal Wehrlein jetzt nicht so schlecht als Fahrer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Toro Rosso ausgerechnet von allen, die es gibt, Pascal Wehrlein holt. Also den sehe ich nach wie vor in der Formel E und dann doch ein bisschen mehr mit Mercedes verwurzelt. Also würde ich es gut finden. Ich glaube, ich bin da relativ neutral, ehrlich gesagt. Also es wäre natürlich eine schöne Geschichte für Pascal Wehrlein, aber ja. Wer sich, glaube ich, da wirklich Hoffnung machen kann, ist Brandon Hartley, der wahrscheinlich vor einem Vierteljahr noch gedacht hat, er hat jetzt ein bisschen frei, weil einfach der Fahrermarkt so ausgedünnt ist und insbesondere der Red Bull-Kader, das haben wir ja hier im Podcast auch schon besprochen, dass da nicht viel geht. Also natürlich wird Dan Ticktum immer gemunkelt, der ja am Wochenende in Silverstone zum Beispiel gewonnen hat in der Formel 3, das hat Mick Schumacher aber auch. Und der hat auch noch nicht die Lizenzpunkte, also das wird schwierig. Von daher, ja, wer bleibt da über? Lando Norris, sagt man ja, vielleicht gibt es da irgendwie einen Tausch. Der fährt ja dieses Wochenende für McLaren das erste freie Training anstelle von Alonso. Das könnte natürlich sein, dass sie das da so hin deichseln, sage ich mal. Aber ja, wie wäre es mit Danny Kiat?
Ja, es ist irgendwie so eine verquere Situation, ne? Also für Ticktum müssten Regeln geändert werden, weil er noch keine Superlizenz hat, beziehungsweise nicht die nötigen Superlizenzpunkte. Ich habe gelesen, selbst wenn er Weltmeister oder wenn er Meister werden würde in der Formel 3, wird er die nicht bekommen. Lando Norris müsste man von McLaren irgendwie wegkriegen, ausleihen, wie auch immer. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass Stoffel van Dorn weiter bei McLaren fahren wird, solange der Chef sein Schwiegervater ist. Stoffel van Dorn, jetzt nicht nur der John Cena der Formel 1, sondern auch der Triple H der Formel 1, um das Ganze mal ein bisschen weiter zu spinnen. Und die dritte Variante, Daniel Kiat, wäre natürlich lustig, aber ich denke, das wird er sich nicht mehr antun. Also, ja, was ist so dein Gefühl, was Toro Rosso da bekannt geben wird?
Ich habe, um ehrlich zu sein, momentan überhaupt kein Gefühl. Also diese Wehrlein-Nummer, die ist ja vor ein paar Monaten schon mal aufgetaucht. Da war tatsächlich mein erster Gedanke, es ist völliger Blödsinn. Tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das nicht mehr ausschließen, weil wirklich diese Situation einfach für Toro Rosso nichts anderes hergibt. Also außer halt irgendjemanden jetzt, das heißt nicht, dass es nichts anderes hergibt als Wehrlein, aber es gibt für sie eigentlich nichts anderes her, außer irgendwen von extern jetzt reinzuholen, weil diese ganze Hartley-Nummer war ja eigentlich schon relativ absurd, einen Fahrer zurückzuholen, den man vor Jahren mal irgendwann im Jugendkader hatte, dann rausgeschmissen hat und dann holt man ihn zurück und sagt, so, jetzt kriegst du doch noch deine Chance. Das hätten sie ja auch nicht gemacht, wenn sie irgendeinen anderen gehabt hätten. Tatsächlich diese Wehrlein-Geschichte aus Sicht von Pascal Wehrlein, wenn sie ihm tatsächlich ein Angebot machen sollten, was ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht beurteilen kann, würde ich tatsächlich auch ernsthaft drüber nachdenken, weil natürlich Pascal Wehrlein ist mit Mercedes tief verwurzelt. Nur, wenn ich die Wahl habe, fahre ich Formel 1 für Toro Rosso, eventuell mit der Möglichkeit, mir ein Standbein tatsächlich noch bei Red Bull aufzubauen, oder gehe ich in die Formel E? Ich persönlich würde wahrscheinlich eher tatsächlich den Formel-1-Weg gehen, weil ich da, wenn ich da für mich tatsächlich noch eine realistische Chance sehe, nochmal Fuß zu fassen, weil ich glaube, eine zweite Chance in der Formel 1 wäre für Pascal Wehrlein wie ein Sechser im Lotto. Und insofern würde ich das nicht ganz ausschließen. Daniel Kiat war tatsächlich ein Name, der mir persönlich dann auch direkt in den Sinn gekommen ist, mehr oder weniger natürlich aus eher humoristischen Gründen. Ja, und ansonsten geistern ja noch auch der Name Boemi geistert ja schon seit Jahren eigentlich darum, ist ja auch damals schon als, genau, also diese ganzen ehemaligen, das war ja damals schon in der Situation, als es dann letztendlich Hartley wurde, auch das Gleiche. Nur die sagen tatsächlich ja mittlerweile, nö, warum? Wir haben jetzt hier eine gute Karriere in der Formel E, Red Bull möchte uns nicht mehr, die haben uns damals relativ unsanft teilweise auch abserviert, uns sämtliche Türen zugeschlagen, sehe ich jetzt nicht ein, nochmal dahin zurückzukommen, um damit Toro Rosso irgendwo hinterher zu fahren, wenn ich in der Formel E dann den Titel gewinnen kann. Von daher, ich glaube tatsächlich, es wird sehr, sehr schwierig. Und diese Wehrlein-Nummer wäre natürlich auf den ersten Blick relativ kurios, ausschließen würde ich es aber nicht.
Okay, wir werden das Ganze, was das angeht, natürlich hier auch weiter im Podcast beobachten, machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich hier über das McLaren-Beben. Fernando Alonso hat sein vorläufiges Karriereende in der Formel 1 bekannt gegeben und Carlos Sainz Junior wird ihn ersetzen. Was das bedeutet und natürlich so ein bisschen auch schon unser Ausblick darauf, was zum Beispiel Nico Hülkenberg mit Daniel Ricciardo nächstes Jahr erwartet, das gibt's, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Schön, dass ihr dran geblieben seid hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Ruben Zimmermann bringen euch auf den neuesten Stand in der Sache Transferpolitik der Formel 1. Wir werden natürlich noch auf den großen Preis von Belgien vorausschauen, machen jetzt aber erstmal weiter mit den Wechseln, ja, und mit dem Karriereende, wenn man so will, von Fernando Alonso. Er hat der letzte Recke, wenn man so will, mit Kimi Räikkönen, der noch vor der Saison 2007 in der Formel 1 aktiv war, wird seinen Hut nehmen oder sein Kimura-Kappal ziehen, je nachdem, wie man es sagen möchte. Das war jetzt nicht überraschend, denn das große Problem für Fernando Alonso, Ruben, ist tatsächlich, und das ist nun mal auch Fakt, Christian Horner hat es im Beyond the Grid Podcast auch gesagt, überall da, wo Fernando Alonso war, hat er verbrannte Erde hinterlassen. Das haben wir ja auch schon öfter hier besprochen. Der Mann ist einfach selber schuld, dass er kein Formel-1-Cockpit mehr bekommt. Das ist so die Quintessenz aus dem, was jetzt aus Fernando Alonso gekommen ist. Klar sagen die Leute, er will die Triple Crown gewinnen, hier und da. Das mag alles sein, aber trotzdem, zu viel verbrannte Erde ist nicht gut, auch nicht in der Formel 1.
Ja, absolut. Und wir hatten da in der Redaktion tatsächlich auch intern letztens mal eine kleinere Diskussion, weil ich die relativ gewagte These in den Raum gestellt habe, dass die ganze Karriere von Fernando Alonso eigentlich so ein bisschen gescheitert ist, was natürlich Blödsinn ist, weil Fernando Alonso ist einer der größten Fahrer unserer Generation, er ist zweimal Weltmeister. Ich meine das tatsächlich eher in der Hinsicht, dass er eigentlich noch viel öfter Weltmeister hätte werden sollen, weil ich glaube, sein Talent ist unbestritten und vom reinen Speed und Talent her sollte er eigentlich auf einer Stufe stehen mit Menschen oder mit Fahrern wie Senna, Prost, vielleicht sogar Schumacher, was die Titel angeht. Zwei Titel sind okay, aber ich glaube, wenn er einfach ein bisschen cleverer gewesen wäre in seiner Karriere, und das ist ja auch das, was eigentlich alle sagen, und sich nicht so viele Brücken verbaut hätte, dann hätte er einfach die Möglichkeit gehabt, deutlich mehr als diese zwei Titel zu gewinnen. Und ich glaube, das wird ihm selbst auch bewusst sein. Also er war ja so oft bei irgendwelchen Teams dann wieder im Gespräch, wo man dann letztendlich aber doch wieder zurückgerudert hat. Auch bei Red Bull hat ja jetzt auch Dr. Marco nochmal verraten, hat man 2008 relativ konkret schon mit ihm verhandelt. Und dann hat er auch gesagt, naja, die Forderungen, die er damals gestellt hat, die waren völlig absurd. Und 2008 war ja diese Phase eben nach seinem ersten Run, sage ich mal, bei McLaren mit Lewis Hamilton, an den wir uns ja alle noch gut erinnern können, dass er überhaupt da nochmal einen Fuß in die Tür gekriegt hat, ist ja auch schon überraschend. Aber klar, solche Geschichten führen halt dann eben dazu, unter anderem, dass du halt dann später bei Mercedes die Chance nicht mehr bekommst im Werksteam, weil wir wissen, glaube ich, alle, dass er alles versucht hat, um irgendwie ab 2014 hat er es, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal bei Toto Wolff angerufen und gesagt, geht nicht doch vielleicht was, dann ist Rosberg zurückgetreten, da hat ja dann angeblich sein Manager auch sofort zwei Minuten später angerufen, aber das wird dann halt nichts mehr, weil wenn du halt einmal diesen Ruf hast, und ich glaube, den hat er auch nicht zu Unrecht, dann möchten halt die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben, und insofern diese zwei Titel, die er letztendlich hat, es hätten halt wirklich, ich sag mal, schon so in Richtung 4-5 Titel sein können, wenn er eben zur richtigen Zeit im richtigen Team gewesen wäre. Und jetzt diese letzten 3 Jahre bei McLaren, ja, da ist er ja wirklich nur noch mitgefahren. Also das würde ich jetzt fast schon zu seiner Karriere gar nicht mehr dazu zählen. Man kann wirklich sagen, seitdem er weg war von Ferrari 2014, war es das ja eigentlich.
Das kann man tatsächlich, glaube ich, so unterschreiben, Ole. Mit Fernando Alonso verlässt die Formel 1 natürlich ein bunter Vogel, das kann man nicht anders sagen. Seine politischen Machtspielchen sind legendär, seine Duelle auf der Strecke auch. Wir werden natürlich im Laufe der Saison und gerade gegen Ende der Saison auch nochmal auf die Karriere des Fernando Alonso zurückblicken. Du hast es aber vorhin auch schon gesagt, oder Ruben, einer von euch beiden war es auf jeden Fall, Ole, aber ich glaube, dich möchte ich dazu jetzt einfach mal hören. Das Hintertürchen ist natürlich offen, ne? Also auch wenn er sich jetzt von der Formel 1 erstmal verabschiedet hat, Michael Schumacher hat es ja auch vorgemacht. Der hat halt ein paar Jahre gebraucht, bis er gemerkt hat, er braucht das wieder und er möchte auch wieder was aufbauen. Und vielleicht, wenn ein bisschen Gras über die Sache wächst und Fernando Alonso vielleicht tatsächlich in der IndyCar-Serie so erfolgreich ist, dass er den Namen aufrechterhält, dann könnten wir den schon in der Formel 1 auch nochmal wiedersehen.
Ja, nur er wird ja jetzt auch nicht jünger. Also Fernando Alonso sagt natürlich, er ist noch jung. Ja, aber ich glaube, er ist ja 38 oder so. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich meine, gut, Nigel Mansell hat seinen ersten Titel auch, glaube ich, mit 39 geholt, seinen einzigen. Ich glaube, Fangio auch mit 40 oder sowas, aber das ist natürlich was ganz anderes. Und ja, natürlich ist die Tür immer offen, halt aber auch, ehrlich gesagt, nur die Tür zum McLaren. Weil das zu allen anderen Teams, also warum sollten sie jetzt sagen, nehmen wir mal an, der gewinnt jetzt tatsächlich nächstes Jahr das Indy 500 oder die IndyCar-Serie und wird WEC-Weltmeister, also das ist dann sein dritter WM-Titel, also kann man nicht sagen, ne? Ja, also er hat mehr WM-Titel dann geholt. warum sollte dann Toto Wolff sagen, ach Mensch, das ist jetzt eine gute Idee. Ist jetzt 40, komm nochmal zu uns. Also das ist ja auch Schwachsinn. Von daher, natürlich ist, wie gesagt, die Tür offen, aber ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt schon den Gefallen auch an den Sportwagen findet und an den Indycars, dass er dann da bleiben wird. Vielleicht macht er auch nochmal einen Ausflug in die NASCAR oder sowas. Weil natürlich hat das PR-Gründe und insbesondere für McLaren. Also ich denke mal, dass Zac Brown da auch so ein bisschen seine Finger im Spiel hat. Aber ich glaube, ihm gefällt halt einfach auch die Welt abseits der Formel 1. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass er in der WEC eine IndyCar-Serie der absolute Star ist und in der Formel 1 ja, halt nicht, da kann er auch nicht am Sieger mitfahren, da zeigt er zwar immer wieder gute Leistungen, aber mehr als Platz 7, 8 ist halt nicht drin und da ist halt die Frage auch, warum er sich das weiter antun sollte. Er hätte damals bei McLaren bleiben sollen, weil dann wäre er vielleicht 2008 Weltmeister geworden nochmal und nicht Lewis Hamilton, weil ab da ging es halt dann bergab und dann war er halt immer im falschen Team oder am falschen Zeitpunkt, zweimal die WM gegen Vettel dann verloren, auch aufgrund von Ferrari, dass Ferrari strategisch nicht so gut ist, das haben wir ja auch schon öfter festgestellt. Und ja, so ist er dann jetzt letztendlich da geendet, wo er geendet ist. Aber ich finde es gut, dass er halt in der WEC fährt und dann natürlich auch nächstes Jahr in der IndyCar-Serie, weil ich sag mal so, wenn das nicht stattfinden würde, dann würde ich den Schritt aus der Formel 1 nicht so 100% verstehen. Also von daher bin ich mal gespannt, ob Fernando Alonso vielleicht doch nochmal zu McLaren zurückkommt. Allerdings sind dann ja auch da Fahrer, die vielleicht dann Leistung bringen. Also nicht Stoffel van Dorn vielleicht. Von daher, ja. Also an sich hat er natürlich alles richtig gemacht. Aber glaube nicht, dass wir ihn nochmal in der Formel 1 sehen.
Also ich glaube, dazu muss man auch sagen, er würde halt wirklich nur dann zurückkommen, wenn er wirklich ein Auto hat, mit dem er Weltmeister werden kann. Also es wird nicht so eine Schumacher-Nummer geben, wo er sagt, okay, ich baue jetzt hier mal 3 Jahre irgendwas auf und anschließend können dann die anderen die Früchte ernten. Sowas wird er mit Sicherheit nicht machen. Also er wird wirklich dann zurückkommen, wenn aus irgendwelchen Gründen McLaren jetzt im nächsten Jahr den Überwagen baut und dann sagt, na, hätte nicht 2020, wäre ich doch nochmal Lust. Und er denkt sich dann, oh ja, das Auto ist gut genug, da kann ich Weltmeister werden, dann mache ich das. Aber das ist wirklich auch das einzige Szenario. Alles andere ist ja für ihn auch völlig uninteressant.
Ja, aber dann ist natürlich 2020 das Auto nicht mehr gut.
Das kann natürlich passieren. Das ist immer das Risiko, ja.
Bei McLaren wird ja auch, wenn wir bei Fahrern sind, ist halt ja auch die große Frage, wer wird zweiter Fahrer?
Stoffel van Dorn.
Stoffel van Dorn ist die eine Option, weil er natürlich der Triple H der Formel 1 ist. Die andere Option, die sich so ein bisschen auftut, ist Esteban Ocon, weil Perez wird ja wohl bei Force India verlängern, was auch irgendwie logisch ist. Der andere Fahrer wird sicherlich Lance Stroll sein. Von daher bliebe dann Esteban Ocon über. Weil bei Renault ist auch schwierig. Und McLaren fährt ja zumindest mit Renault-Motoren. Übrigens eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, Pierre Gasly im Red Bull macht natürlich auch Sinn, weil er den Honda-Motor kennt.
Das stimmt. Dann lass uns mal über den Ersatz erstmal für Fernando Alonso sprechen. McLaren muss ja zum Glück nicht die spanische Flagge vom Auto abkratzen, sondern nur den Namen von Fernando Alonso. Dann kannst du einfach Carlos Sainz drüber kleben. Ja, das Risiko für Carlos Sainz zu McLaren zu gehen, ist, finde ich, größer als das Risiko von McLaren, Carlos Sainz ins Auto zu setzen. Weil, wenn wir über gescheiterte Karrieren sprechen, Ruben, ist das ein bisschen zu hart, wenn ich sage, Carlos Sainz bewegt sich auf ganz dünnem Eis, was seine Formel-1-Karriere angeht, so auf lange Sicht gesehen, wenn sich bei McLaren nicht was tut, dann könnte Carlos Sainz einer dieser Fahrer sein, die zwar vom Namen her immer diesen Motorsport-Geruch mitbringen, ja, aber der am Ende so sehr stinkt, dass ihn auch keiner mehr ins Auto setzt.
Carlos Sainz hat in meinen Augen das Problem, dass er einfach bei Toro Rosso damals gegen Max Verstappen den Kürzeren gezogen hat. Und das hängt ihm jetzt einfach so ein bisschen nach, weil Verstappen hat jetzt diesen Weg gemacht, wie man ihn ja auch von Red Bull immer propagiert und gewünscht hat. Nämlich, du kommst zu uns, erst das Nachwuchsteam Toro Rosso, dann steigst du auch zu Red Bull und dann sollst du für uns Rennen gewinnen und Weltmeister werden. Weltmeister ist er noch nicht, aber alles andere hat er geschafft. Und dadurch, dass Sainz damals schon bei Toro Rosso gegen Verstappen den Kürzeren gezogen hat, ist er halt irgendwie immer so, also es schwebt meiner Meinung nach wie so eine schwarze Wolke über ihm, weil er ist eigentlich auf jeden Fall ein Talent, aber er war halt damals nicht der von Red Bull Auserwählte, in Anführungszeichen, weil das war eben Max Verstappen. Er war halt damals schon so ein bisschen die Nummer 2. Er ist sicherlich seinen Weg gegangen, hat das bei Renault oder macht das bei Renault auch sehr gut. Der Wechsel zu McLaren ist natürlich auf dem Papier erstmal auch in Ordnung, weil McLaren ist halt nach wie vor ein Riesenname und ich glaube, es ist, auch wenn das Team natürlich bei weitem nicht mehr das ist, was es mal war, trotzdem für die Fahrer auch heute noch eine Ehre, für dieses Team zu fahren. Zumindest diejenigen, die eben damit aufgewachsen sind, mit Senna, mit Prost, später dann mit Häkkinen, die ganzen Weltmeister. In der Hinsicht kann ich diesen Schritt durchaus nachvollziehen. Rein sportlich gesehen müssen wir uns natürlich auch nichts vormachen, bewegt sich McLaren ja seit Jahren eigentlich in die falsche Richtung. Und natürlich ist es ein Risiko, ob sie jetzt wirklich dann 2019 diesen Schritt nach vorne machen können und endlich das Ruder wieder herumreißen können. Das können wir, glaube ich, jetzt alle noch nicht beurteilen. Und insofern ist es natürlich aus Sicht von Carlos Sainz mit Sicherheit ein Risiko. Aber ich sag mal so, er muss ja irgendwas versuchen, um seine Karriere ins Laufen zu kriegen. Und es war ja wohl dann schon so, dass man bei Renault logischerweise Daniel Ricciardo dann auch haben wollte. weil ich glaube, wenn sie die Wahl hätten zwischen Sainz und Ricciardo, hätten sie auch einfach dann eben Ricciardo genommen, und insofern musste sich Sainz sowieso nach Alternativen umschauen, und ich glaube, da ist McLaren jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste. Nur wir wissen natürlich auch, dass jetzt nicht alle Fahrer nur gute Sachen über McLaren zu berichten haben. Also da muss man nochmal bei Kevin Magnussen nachfragen beispielsweise, wobei der natürlich auch zu einer anderen Zeit da war. Damals war ja noch Ron Dennis an der Spitze des Teams. Da hat sich natürlich mit Zac Brown jetzt auch ein bisschen was geändert. Aber es ist natürlich schon so, dass du deine Karriere, wenn es eben bei McLaren nicht läuft, auch schnell kaputt machen kannst. Aber das ist jetzt, glaube ich, relativ viel Spekulation. Wir sollten ihn da jetzt erstmal mal fahren lassen. Interessant wird dann tatsächlich auch, gegen wen er fährt, ob man Van Dorn nochmal eine Chance gibt, sozusagen als Referenzpunkt. Weil wenn er dann intern gegen Van Dorn den Kürzeren ziehen würde, falls es zu diesem Duell kommt, das wissen wir ja noch nicht, müsste man vielleicht auch nochmal neu beurteilen. Ist vielleicht Van Dorn doch gar nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird? Oder ist vielleicht umgekehrt Sainz doch nicht so gut? Das sind ja alles relativ interessante Fragen. Also insofern wird auf jeden Fall dieses interne McLaren-Duell nächstes Jahr, wer auch immer dann an der Seite von Sainz fahren wird, glaube ich, relativ interessant.
Dann lasst uns das ganze Wechselspiel ein bisschen rund machen, und zwar mit einer Diskussion darüber, die ihr auch gerne hören wolltet, was der Ricciardo-Wechsel zu Renault für Nico Hülkenberg bedeuten kann. Marc Surer hat es ja ironischerweise auch schon gesagt im Sommerinterview, dass Nico Hülkenberg ja eventuell nochmal einen schnellen Fahrer irgendwie an die Seite bekommt, der ihm dann nochmal richtig Feuer unterm Hintern machen wird. Und Daniel Ricciardo ist jetzt ein Fahrer, der ihm richtig Feuer unterm Hintern machen wird. Wir haben leider noch gesagt, ja, das ist Hülkenbergs Team und so weiter und so fort, Ole. Da haben wir dann jetzt die Bewährungsprobe für Hulk, ne?
Ja, wobei die natürlich eigentlich zu spät kommt. Ja, also das sagt ja Nico Hülkenberg selbst, er wird den Sprung in ein Top-Team nicht mehr schaffen. Das sehe ich eigentlich auch so, weil das ist ja auch wieder das Ding, wohin denn? Weil das ist ja, Red Bull ist ja sowieso schon mal eigentlich nie eine Option, weil Red Bull ja nur eigentlich Fahrer aus dem eigenen Kader nimmt. Und Mercedes und Ferrari, es wird auch nichts. Also Top-Team ja, aber in der WEC vielleicht dann eher in ein paar Jahren. Vielleicht mit Alonso. Das wär ganz interessant eigentlich. Und das ist natürlich jetzt eine absolute Bewährungsprobe für Nico Hülkenberg. Ich glaube aber, dass er das gut machen wird. Ich glaube natürlich, dass er in der Endabrechnung, wenn man dann die Endabschlusstabelle 2019 anguckt, hinter Daniel Ricciardo liegen wird. Aber ich glaube nicht viel. Und ich denke, dass Nico Hülkenberg Daniel Ricciardo schon gewachsen ist. Das glaube ich schon. Und ich denke auch, dass Nico Hülkenberg dann auch noch mal ein bisschen mehr aus sich und aus dem Auto rausholen kann. Man muss halt auch sagen, der Renault ist halt auch nicht gut. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, wo Red Bull fährt, wo dann Renault fährt. Ich denke, dass man im nächsten Jahr einen Schritt machen wird. Ich denke auch, dass Daniel Ricciardo vielleicht das Auto nach vorne bringen kann, sicherlich auch Nico Hülkenberg. Von daher ist das insgesamt für Renault eine sehr gute Fahrerpaarung, gerade für die Zukunft gedacht. Also da kann was entstehen. Und für Nico Hülkenberg ist es natürlich auch doch gut, das zu zeigen. Ich meine, er hat jetzt Carlos Sainz ja doch relativ im Griff. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass die beiden schon auf einer Augenhöhe sein werden. Ich glaube jetzt nicht, dass Ricciardo Nico Hülkenberg in Grund und Boden fahren wird, weil Nico Hülkenberg hat unglaubliches Talent. Natürlich auch das Talent, immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, Stichwort Podien. Aber ich glaube, dass er das gut machen wird, weil er hat Le Mans gewonnen, in den Nachwuchsklassen hat er durchaus gezeigt, dass er es kann, und ich denke, er wird auch gegen Daniel Ricciardo bestehen. Aber natürlich ist der Ricciardo die ganz klare Nummer 1 bei Renault.
Ruben, deine Meinung möchte ich dazu auch noch gerne hören.
Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich glaube auch, dass Ricciardo dieses Duell intern für sich entscheiden wird. Nicht so deutlich, also er wird jetzt nicht doppelt so viele Punkte holen wie Nico Hülkenberg. Es wird sicherlich auch die eine oder andere Strecke geben, wo Nico Hülkenberg mal schneller sein wird. Könnte mir vorstellen, dass es vom Kräfteverhältnis ungefähr dann so wird wie momentan bei Mercedes zwischen Hamilton und Bottas, der ja auch eigentlich nicht so schlecht ist und auch alle Jubeljahre mal schafft, in einem Qualifying oder auch in einem Rennen schneller zu sein als Hamilton, aber halt sonst immer so 1-2 Zehntel langsamer. Und ich glaube tatsächlich, das wird dann intern bei Renault nächstes Jahr relativ ähnlich aussehen. Natürlich nicht so weit vorne, wie die Mercedes fahren, sondern ein bisschen weiter da hinten. Aber ja, von Nico Hülkenberg ist es natürlich die Chance, sich jetzt wirklich mal zu beweisen, weil wenn man mal auf seine bisherigen Teamkollegen schaut, da waren halt jetzt noch keine ganz großen Namen dabei. Und ich glaube, Ricciardo ist einer der ganz großen Namen in der Formel 1, weil er hat schon Rennen gewonnen und das auf regelmäßiger Basis. Er hat damals, das dürfen wir nicht vergessen, bei Red Bull auch einen Sebastian Vettel in der WM geschlagen. Also
Aber, ja. Er musste sich aber auch Danny Kiat geschlagen geben. Also das zeigt stimmt. Einfach das Talent von Danny Kiat. Aber der beste Fahrer, muss man sagen.
Ja gut, das ich glaube übrigens tatsächlich, wo wir jetzt gerade das Fass nochmal aufmachen, man ärgert sich jetzt doch nachträglich so ein bisschen bei Red Bull, dass man Kvyat damals rausgeschmissen hat, weil ich glaube, er ist bei weitem nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Das hat er ja damals bei Red Bull auch gezeigt und man wäre jetzt, glaube ich, momentan relativ dankbar, wenn man ihn hätte angesichts der aktuellen Situation, aber das ist wieder was anderes. Nico Hülkenberg jedenfalls, ja, wie gesagt, ich glaube, er wird dieses Duell mit Ricciardo nicht für sich entscheiden können. Ich glaube aber auch nicht, dass er völlig untergehen wird. Aber Ola hat es ja auch gerade schon mal gesagt, er hat es ja selber auch schon relativ realistisch eingeschätzt. Er weiß, dass die große Chance für ihn nochmal zu Mercedes oder Ferrari zu gehen vorbei ist. Er wird jetzt halt schauen wahrscheinlich, dass er sich bei Renault so gut schlägt, dass er nochmal seinen Vertrag verlängert bekommt und dann vielleicht ja mit dem neuen Reglement ab 2021 vielleicht er dann doch zumindest endlich mal dieses Podium holen kann oder vielleicht sogar hin und wieder am Rennsiege mitkämpfen kann. Weil ich glaube tatsächlich, bei Renault momentan zu sein, ist zumindest auf langfristige Sicht, das ist ja wieder das gleiche Thema wie auch bei Ricciardo, nicht unbedingt das Schlechteste. Nur halt kurzfristig wird es halt nicht über dieses Best of the Rest, also sprich Platz 5, 6, 7 hinausgehen.
Und sehr kurzfristig geht es natürlich erstmal nach Belgien an den Circuit de Spa-Francorchamps. Der große Preis von Belgien steht am kommenden Wochenende und da geht es wieder um wichtige Punkte in der WM. Konstrukteurs-WM natürlich auch immer ein wichtiges Thema für die Teams, die Best of the Rest werden wollen, hinter den drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull. Und auf den großen Preis von Belgien schauen wir voraus nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und der große Preis von Belgien wirft seine Schatten voraus. In Ungarn konnte Lewis Hamilton vor der Sommerpause nochmal gewinnen. Das tat ihm gut und er hat die Sommerpause genutzt, um Plastikmüll zu sammeln im Meer. Er hat eine Modekollektion ins Leben gerufen. Also dieser Mann positioniert er sich auch weiter in Richtung Weltmeistertitel? Das ist eine sehr interessante Frage und diese Strecke in Spa-Francorchamps, die hat es in sich und das wissen wir alle und die meisten Formel-1-Puristen lieben diese Strecke, auch wenn sie natürlich in vielen Jahren viele Umbaustufen durchgemacht hat. Also sie hat schon auch an Reiz verloren, aber man kann ja jetzt auch viele Teile der Strecke auch Vollgas gehen, ohne Sorge haben zu müssen, dass man abfliegt, Stichwort Eau Rouge. Tja, dann ist natürlich die nächste Frage, die Michael Kirchmann auch zurechtstellt und auch schon mal ein Stück weiter schaut in Richtung Monza natürlich. Mit Spa und Monza stehen jetzt ja 2 Powerstrecken an. Wie sieht denn momentan nochmal die Motorensituation bei Mercedes und bei Ferrari aus? Werden irgendwo neue Motoren-Updates erwartet? Wenn ja, wo? Das heißt in Spa oder in Monza, Ruben. Bringt man da jetzt noch große Updates nach der Sommerpause? Weil normalerweise müsste der Motor ja sogar noch bis nach Monza halten, der aktuell drin ist, oder?
Da müsstest du mir jetzt mal kurz auf die Sprünge helfen, welches Rennen genau Monza ist. Also die Teams haben ja immer diese Zyklen. Es sind ja 3 Rennen, beziehungsweise 3 Motoren erlaubt pro Saison. Ab dem 4. gibt es eine Strafe. Das heißt, wir haben 21 Rennen. Das heißt, theoretisch muss ein Motor 7 Rennen durchhalten.
Rennen 14 müsste Monza sein.
Das heißt, theoretisch würde man den neuen Motor erst ein Rennen später bringen. Glaube ich aber nicht, dass das passieren wird, weil ein Rennen später ist Singapur und wie wir wissen, in Singapur kommt es nicht so sehr auf den Motor an. Tatsächlich, was man vielleicht dann im Zusammenhang mit den Regeln auch nochmal erklären muss, es kann natürlich sein, dass sie den neuen Motor dann in Monza schon bringen und dann in Singapur aber trotzdem nochmal mit dem alten fahren. Das ist ja erlaubt. Man darf ja zwischen diesen Motoren, die man eingesetzt hat, so oft wechseln, wie man möchte. Also theoretisch, wenn ich den noch verfügbar habe, könnte ich auch jetzt in Spa wieder mit dem Motor aus Melbourne fahren. Macht natürlich keinen Sinn, weil der schon viel zu viel Laufzeit mittlerweile drauf hat, aber rein theoretisch würde das natürlich gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Ferrari zumindest der Plan ist, beim Heimrennen vielleicht nochmal was zu bringen, weil Monza ist für Ferrari einfach mit das wichtigste Rennen des Jahres, ohne Frage. Und ich glaube, auch Mercedes wird nochmal was bringen. Und interessant wird es ja tatsächlich dann, wenn wir dann so Richtung der letzten 3-4 Rennen gehen, ob wirklich einer der beiden, Vettel oder Hamilton, noch eine Motorenstrafe kriegen wird. Weil gut, bei Red Bull müssen wir nicht drüber diskutieren, die sind eh schon überm Limit. Bei Ferrari und Mercedes steht man aktuell noch relativ gut da, aber auch da wird es natürlich dann hinten raus irgendwann eng. Und es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, es geht eigentlich gar nicht, mit 3 Motoren durchzufahren. Also dieses Motorenthema, das wird uns auf jeden Fall, nicht nur was die Updates betrifft, glaube ich, noch eine relativ lange Zeit begleiten.
Hast du eigentlich noch einen Überblick darüber, wo gerade welche Motorenstufe verbaut ist? Auch Michael stellt die Frage ja, die Kundenteams von Ferrari haben in Ungarn die Spezifikation 3 schon bekommen. Ferrari auch, also so richtig einen Überblick scheint ja keiner so richtig zu haben, was ja wieder dafür spricht, das Ganze ein bisschen simpler zu gestalten in den nächsten Jahren, ne?
Ich muss fairerweise gestehen, diese Übersicht habe ich momentan nicht. Die müsste ich mir tatsächlich jetzt auch erst raussuchen. Das kann man ja über die offizielle Seite der FIA immer machen. Die veröffentlicht immer vor jedem Rennen einen Überblick, wie es mit den aktuellen Motorenkomponenten aussieht. Nur da lässt sich natürlich auch nicht ablesen, wer jetzt mit welchem Motor dann genau fährt, also mit welcher Spezifikation. Das behalten die Teams tatsächlich dann entweder für sich oder sie verraten es auch. Ferrari ist eher ein Team, was nicht so viele Infos rausgibt. Das heißt, da muss man dann eher immer mal ein paar Leuten sprechen, hintenrum, ob man genau weiß, was sie da jetzt verbaut haben. Von daher ist es da tatsächlich relativ schwierig, den Überblick zu behalten und ja, gerade halt auch für die Gelegenheitsfans, die jetzt nicht so häufig die Formel 1 schauen oder vielleicht nur die Rennen schauen, sich darüber hinaus aber über nichts informieren, ist es, glaube ich, sehr schwer, da wirklich den Überblick zu behalten. Also die Hardcore-Fans, die dann auch wirklich jeden Tag hoffentlich Motorsport Total oder Formel1.de besuchen, die haben, glaube ich, dann schon einen relativ guten Überblick, aber gerade für die breite Masse sind diese Regeln natürlich ein Graus.
Hardcore-Fans, die wir schließlich auch nicht sind. Trotzdem gehen wir jeden Tag auf Formel 1, die um Motorsport kommen. Das ist natürlich klar. Ole, schwierig natürlich ins Bar, das Wetter. Ja, das kennt man ja. Auf der Ardennen-Achterbahn, da kann es ebenso achterbahnmäßig mit dem Wetter hin und her gehen. Tatsächlich für Freitag, Samstag und Sonntag ist die Regenwahrscheinlichkeit da. Und es wird kühl. Also wir haben Werte, ich würde mal sagen, so maximal um die 18 Grad, was natürlich kein Vergleich zu dem ist, was bei den letzten Rennen so da war. Und in Ungarn war es ja auch weit über 30 Grad am Sonntag. Kühleres Wetter, das könnte, und gerade wenn man sieht, auch was im Regen ging für Mercedes in Ungarn, tatsächlich dafür sprechen, dass Mercedes einen kleinen Vorteil hat gegenüber Ferrari. Siehst du das auch so?
Ja, wenn es denn tatsächlich so ist. Also ich habe gerade auch noch mal geguckt. Ich habe bei Wetter.com geguckt.
Ich habe bei Kachelmann geguckt.
Ah, okay. Ja, ich habe bei Wetter.com geguckt. Da ist Regenwahrscheinlichkeit Sonntag 0%. Samstag ist sie bei 90%, aber da regnet es nachts. Und Freitag so um gegen Mittag. Also, keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwas von die Mitte sein. Also, gehen wir mal davon aus, dass es am Sonntag auf jeden Fall nicht regnet. Trotzdem sind die kühlen Temperaturen natürlich generell für Mercedes immer ein Vorteil, muss man sagen, wobei Ferrari da mittlerweile auch ganz gut mit klarkommt. Also ich glaube, es neutralisiert sich so ein bisschen. Ja, der Mercedes ist ein bisschen bei den Temperaturen vielleicht ein bisschen besser, Ferrari bei der Power. Von daher weiß ich nicht, wie sehr ausschlaggebend das ist. Wenn es natürlich Sonntag regnet, dann ist, glaube ich, alles bunt gemischt. Ja, dann sehe ich David Coulthard schon wieder in die Mauer fahren. Vielleicht, ja, das wäre natürlich interessant, wenn Vettel dann sich den rechten Vorderreifen an Valtteri Bottas abfährt und dann auf ihn losgeht in der Box. Das würde ich sehr gerne sehen. Aber es wird, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, es wird dann nicht so der entscheidende Faktor sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen. Ich glaube, die beiden Top-Teams werden doch sehr auf Augenhöhe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da eins jetzt deutlich absetzen wird. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach Tagesform. Außer Red Bull packt irgendwas aus, mit dem wir nicht rechnen.
Wie interessant ist das eigentlich? Also diese Beobachtung haben Jonathan Noble und André Wiegold gemacht. Formel 1.de könnt ihr das lesen, Ruhm, dass Ferrari die Onboard-Kamera kühlt, um die Leistung des Motors zu steigern. Also das ist ja wirklich schon große Kunst. Wenn man selbst jetzt die Onboard-Kamera schon kühlt, um die Leistungssteigerung beim Start zu haben, dass der Motor so ein bisschen ein bisschen frischer ist. Also ist interessant. Wird das jetzt ein neuer Trend? Kühltaschen auf die Kameras?
Ja, da muss man fairerweise dazu sagen, dass dieser Artikel natürlich auch ein bisschen spekulativ ist, weil eigentlich niemand so genau weiß, was Ferrari da macht. Nur es ist ja klar, in der Formel 1 ist es natürlich so, sobald du irgendwas anders machst, schauen natürlich erstmal alle hin, weil jeder wissen will, na, was machen die denn da? Können wir es vielleicht auch irgendwie kopieren? Nur dazu muss man erstmal wissen, was genau sie da machen. Und da wissen wir natürlich auch, sind die Formel 1 Teams immer relativ gut, sowas zu verstecken. Was jetzt letztendlich dahinter steckt, kann ich persönlich auch nicht beurteilen. Aber wir wissen das ja auch, wenn irgendwo neue Teile am Auto sind. Ich glaube, Red Bull war damals ja der Vorreiter, als man immer ungefähr 10 Mann vor den Diffusor gestellt hat, dass da bloß keiner draufschauen kann, wie das Ding jetzt im Detail aussieht. Was natürlich aus heutiger Sicht sowieso völliger Blödsinn ist, weil du hast überall Fotografen, die alles fotografieren. Und ich glaube, du kannst eigentlich heutzutage gar nichts mehr geheim halten. Aber das sind halt diese kleinen Spielchen. Ich meine, vielleicht will Ferrari auch nur alle verwirren. Vielleicht hat das wirklich keinen Hintergrund. Und jetzt schieben aber alle anderen sofort wieder große Paranoia, weil sie da wieder irgendwas hinter vermuten. Also es gehört halt in der Formel 1 heutzutage so ein bisschen dazu. Und okay. Viel mehr kann ich dazu, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht sagen.
Okay, dann gucken wir auf das, was hinter den beiden Top-Teams so abgeht. Weil ich glaube, das könnte an diesem Wochenende sehr, sehr spannend werden, Ruben. Klar, Red Bull, wird man jetzt meinen, ist dritte Kraft. Ich hau jetzt mal einen richtig gewagten Tipp raus. Ich sage, ein Haas wird auf dem Podium stehen. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann mir vorstellen, dass Haas mit dem Ferrari-Motor und vielleicht so ein bisschen Chaos echt eine Möglichkeit hat, in Belgien für eine richtig krasse Überraschung zu sorgen. Was glaubst du?
Also ich würde jetzt nicht per se Nein sagen, aber ich sehe es auch tatsächlich nicht so, dass Red Bull zwangsläufig nur dritte Kraft sein muss. Ich glaube tatsächlich, Red Bull kann auch weiter vorne mitkämpfen. Ich würde es nicht ausschließen, spielt natürlich das Wetter auch immer ein bisschen eine Rolle, aber dass Red Bull tatsächlich vielleicht sogar einen der beiden großen, sprich Mercedes, Ferrari, angreifen kann, weil in Belgien sahen sie ja eigentlich über die Jahre jetzt auch nie so furchtbar schlecht aus. Letztes Jahr ist Ricciardo da auch Dritter geworden, 2014 hat er da gewonnen und insofern würde ich die noch nicht mal abschreiben, aber klar, Haas ist natürlich jemand, den man immer auf dem Zettel haben muss. Ich habe übrigens gerade noch mal kurz nachgeschaut, du hast recht, also die Kundenteams von Ferrari haben tatsächlich diesen neuen Motor in Ungarn schon bekommen, ja. Das Werksteam noch nicht. Das ist aber die übliche Taktik von Ferrari. Das hat man bei dieser Spec 2, die man eingeführt hat, ich glaube, das war in Kanada, da hatte man auch in Monaco vorher schon die Kundenteams testen lassen. Also die spielen dann immer so ein bisschen Versuchskaninchen. Wenn Haas einen wirklich guten Tag erwischt, ausschließen kann man es nicht, aber ich würde mal sagen, sie würden dann schon den einen oder anderen Ausfall brauchen oder eine Safety-Car-Phase, die ihnen irgendwie entgegenkommt. Dann kann es schon passieren, aber ich sag jetzt beziehungsweise wenn es dann alles halbwegs normal läuft, dann Haas vielleicht best of the rest, aber mehr auch nicht.
Oder du hast schon zwischendurch so gemacht.
Ja, also möglich ist immer alles. Ich meine, 2015 ist Romain Grosjean mit dem richtig sehr schlechten Lotus auch aufs Podium gefahren. Ich glaube aber nicht. Also das Ding ist, es sind 6 Top-Autos und natürlich ist Haas gut, keine Frage, auch profitieren natürlich auch von dem Ferrari-Motor und Kevin Magnussen ist wirklich sehr gut in Form. Ich glaube es aber nicht, weil ich auch Red Bull stärker einschätze, als wir sie jetzt vielleicht hier machen. Weil die haben eigentlich in Belgien immer gut ausgesehen.
Ich glaube auch. Also Max Verstappen war das letztes Jahr, vorletztes Jahr?
Noch letztes Jahr.
5-6 Runden?
Ja, natürlich, aber so
gut
so
ausgesehen.
Generell, Bruno hat es eben schon gesagt, hält nicht Vettel auch immer noch den Rundenrekord im Rennen oder ist er mittlerweile gebrochen?
Das weiß ich nicht.
Wenn ja, dann hat er den auf jeden Fall lange gehalten. Also mit denen würde ich auf jeden Fall rechnen. Zumindest was das Podium angeht, aber es kann natürlich alles passieren. Es kann auch passieren, dass Nico Hülkenberg aufs Podium fährt. Ja, also das. Aber ich denke mal, Haas wird eine gute Rolle spielen, aber aufs Podium, da muss schon sehr, sehr, sehr viel zusammenkommen.
Okay, na, vielleicht ist es ein bisschen gewagt gewesen, aber zumindest Best of the Rest könnte sein, obwohl ich es schon cool fände, wenn die sich mal irgendwie dafür so richtig belohnen würden, was sie so in diesem Jahr abreißen. Denn das ist wirklich, wirklich stark. Und vor allem Kevin Magnussen würde ich es tatsächlich mal gönnen, sowas einzufahren. Aber ich glaube, im Zweifel wird es dann wirklich Romain Grosjean sein. Und ansonsten Wenn wir noch weiter hinten schauen ins Feld, natürlich Williams, McLaren, Sauber, all diese Teams, die immer so ein bisschen um die goldenen Ananas kämpfen, Ruben. Bei McLaren wäre es jetzt eigentlich ganz schön, wenn man diesen positiven Trend, den man in Ungarn gezeigt hat, auch in Spa wieder zeigen kann. Da haben Alonso und auch Van Dorn gutes Rennen gefahren, sind auch gut zusammengefahren. Es könnte natürlich ein Weg sein, das immer so weiter zu versuchen, sich quasi so weiter nach vorne zu ziehen. Siehst du McLaren in einer Position, eine gute Position einzufahren, oder ist Spa dafür ungeeignet?
Ich glaube, das hat bei McLaren momentan relativ wenig mit der Strecke zu tun. Also die sind einfach momentan nicht besser, als es die Ergebnisse dieser ersten Saisonhälfte auch aussagen. Und diese Ergebnisse sagen halt, ich glaube, Alonso hatte jetzt zuletzt ein paar achte Plätze und weiter nach vorne ging es halt einfach nicht mehr, weil Haas ist zu schnell für sie, Renault ist zu schnell für sie und über die drei da vorne müssen wir sowieso nicht reden. Gut, bei Haas hast du teilweise auch Schwankungen drin von Strecke zu Strecke, aber ich gehe zumindest in der Hinsicht, da habe ich ja gerade schon gesagt mit dir, dass sie in Belgien auch dank des Motors sicherlich ganz gut aussehen werden. Das heißt, ich glaube schon mal, an die wird McLaren nicht drankommen. Und dann hast du ja im Prinzip schon vier Teams zusammen mit den drei Top-Teams, die davor sind. Und auch Renault schätze ich eigentlich stärker an als McLaren so. Und dann, wenn davon nichts passiert, wird es halt schon wieder schwierig mit Punkten. Und was die Motivation angeht, ist halt auch immer die Frage. Ich meine, wir wissen alle, Fernando Alonso hat oft genug gesagt, es interessiert ihn sowieso nicht, ob er da am 8. Plätze oder am 6. auch mitkämpft, der will Rennen gewinnen. Also Van Dorn, ja, fährt um neuen Vertrag, aber bei dem ging jetzt auch schon, auch wenn er jetzt in Ungarn nicht ganz so schwach war, aber bei dem geht ja auch schon seit Monaten eigentlich nichts mehr zusammen, zumindest was Punkteergebnisse angeht. Also ich sehe jetzt McLaren, um ehrlich zu sein, nicht auf dem aufsteigenden Ast.
Okay. Dann wirst du natürlich alles später noch tippen. Ihr könnt auch bei unserem Tippspiel mitmachen. kicktipp.de/startinggridmsr. Es wird bis zum Ende der Saison natürlich auch noch einen Preis geben. Ja, also da dürft ihr nicht verzagen. Das wird passieren. Wir sind in den letzten Schritten, hoffentlich das bald mal zu finalisieren und das bekannt geben zu können. Einstweilen noch der Hinweis, dass natürlich am Freitag das neue Formel 1 Videospiel rauskommt. F1 2018. Ole, wir werden da in der nächsten Woche wahrscheinlich einen sehr interessanten Gast zu diesem Thema haben.
Das ist korrekt, mich. Nein, Quatsch. Dave Gaming wird dabei sein. YouTuber spielt das Formel-1-Spiel, also auch F1 2017, sehr ausführlich. Spielt auch jetzt schon die 2018er-Version bis zum Umfallen. Also ein absoluter Experte in dem Game. Der wird dabei sein und mit uns über das Spiel so ein bisschen sprechen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe schon ein bisschen was von dem Spiel gesehen. Es sieht sehr gut aus. Es gibt auch ein paar interessante Neuerungen. Ich bin mal gespannt, wie dann da die Meinung vom Profi ist. Du hast es ja auch schon gespielt, Kevin.
Ja, auf der Gamescom.
Auf der Gamescom. Ich leider nicht. Aber ich höre mir das dann trotzdem sehr gerne an. Also bin ich gespannt drauf. Könnt ihr euch drauf freuen?
Ja, ab Freitag könnt ihr das Spiel auf der PS4, der Xbox One und dem PC herunterladen. Nächste Woche dann das Review hier bei uns auf meinsportradio.de bei Starting Grid. Wir machen eine kurze Pause und dann müssen wir natürlich noch die Silly Season ein bisschen weiterführen. Gibt noch ein paar Cockpits, die zu besetzen sind. Ein paar News in der Formel 1, über die wir sprechen wollen. Also bleibt dran, gleich geht's weiter hier bei uns.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Und die Silly Season ist ja im vollen Gange. Und es gibt ja noch viele, viele Cockpits, die frei sind, die noch nicht entschieden sind. Ja, und ein Gerücht ist, Ruhm, dass Kimi Räikkönen in Spa bereits bestätigt werden könnte von Ferrari. Ich frage mich ja immer, warum in Spa, warum nicht noch bis Monza warten? Die eine Woche oder zwei Wochen, die machen es ja auch nicht mehr aus. Das würde natürlich bedeuten, Charles Leclerc würde nicht für Ferrari fahren nächstes Jahr. Stattdessen vielleicht bei Haas, da sind ja auch noch beide Fahrer nicht bestätigt. Force India ist noch frei, vielleicht bleiben wir erstmal diesem Ferrari-Konsortium, Ruben. Mittlerweile bin ich ja der festen Überzeugung auch, dass Kimi Räikkönen bei Ferrari noch verlängern wird für ein Jahr. Was ist dann mit Charles Leclerc?
Ja, ich halte es, um zunächst mal zu Kimi zu kommen, auf jeden Fall realistischer als die Variante, dass er entweder zu McLaren oder gar zu Sauber geht, was ja auch alles schon mal im Raum stand. Da halte ich natürlich die Vertragsverlängerung bei Ferrari für deutlich realistischer. Ich glaube, Leclerc würde jetzt auch ein weiteres Jahr bei Sauber nicht schaden, denn kann er noch ein bisschen in Ruhe das Handwerk lernen, was man braucht in der Formel 1, weil wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen bei Pierre Gasly, dass der ja auch eigentlich jetzt relativ ins kalte Wasser geworfen wird. Mit relativ wenig Erfahrung kommt er jetzt in ein Spitzenteam nächstes Jahr, bekommt er jetzt mit Max Verstappen einen relativ starken Teamkollegen. Und für Leclerc wäre es natürlich mit Vettel ähnlich, weil Ferrari ist einfach momentan das Vettel-Team und ich glaube nicht, dass er da eine großartige Chance hätte. Und das wird man auch bei Ferrari wissen. Und vielleicht würde Leclerc diese Rolle auch annehmen, so wie es ja damals auch in Felipe Massa gemacht hat, quasi dann als Schüler, in Anführungszeichen, von Michael Schumacher. Aber ich glaube, noch ein Jahr bei Sauber wird ihm jetzt auch nicht schaden, weil Sauber ist eigentlich auch im relativ guten Weg, auch jetzt mit dieser Kooperation mit Ferrari, die man ja wiederbelebt hat in großem Stil zu dieser Saison. Das Team hat jetzt, glaube ich, ein Auto, was konkurrenzfähig ist, mit dem man Punkte holen kann. Und dann hätte er 2019 noch ein weiteres Jahr Zeit, um sich einen Namen zu machen. Und ich glaube auch, Kimi noch ein Jahr fahren zu lassen, ist jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Also ich meine, er ist momentan Dritter der Weltmeisterschaft. Warum soll man ihn da ersetzen?
Ja, warum soll man ihn da ersetzen? Aber wen ersetzt wir denn dann theoretisch bei Haas, Ole?
Ja, oh mein Gott, natürlich. Also das ist ja ganz klar. Weil Kevin Magnussen, der ist wirklich gut. Der zeigt jetzt endlich mal sein Talent, ja. Und er ist jetzt ja schon besser als sein Vater, ja, muss man auch sagen, was nicht schwer ist. Aber Romain Grosjean ist ja auch ein bisschen älter schon. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, klar, vielleicht ist natürlich für Romain Grosjean irgendwo noch ein Platz frei, aber ja, den sehe ich dann eher Richtung Le Mans, denke ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Charles Leclerc noch bei Sauber bleibt, was, glaube ich, nicht der allerschlechteste Move ist, weil die natürlich schon so ein bisschen im Kommen sind und natürlich dann auch die Unterstützung von Ferrari haben, Stichwort Alfa Romeo und sowas, und da jetzt wirklich wieder richtig was aufbauen. Und Sauber hat ja in der Vergangenheit schon immer gezeigt, dass sie gute Talente hervorbringen können. Also Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Nick Heidfeld, sicherlich noch jemanden vergessen. Von daher wäre das vielleicht gar nicht so der schlechteste Move. Weil bei Haas ist natürlich so eine Wundertüte. Also die sind dieses Jahr gut, klar. Die waren auch letztes Jahr schon ja doch recht okay. Aber ist halt die Frage, ob sie es dann nächstes Jahr halten können, ne? Oder ob sie da wirklich so abstürzen. Das ist halt wirklich die Frage. Und dann ist natürlich das auch ein bisschen undankbar für Charles Leclerc, wenn er dann in ein Team fährt, was ja so ein bisschen hinten rumkraucht. Das ist ein bisschen so wie Lance Stroll aktuell. Von daher wäre vielleicht Sauber dann mit der Identifikationsfigur Charles Leclerc doch die bessere Lösung. Also ich würde ihn mal Sauber lassen. Und dann bleibt natürlich Romain Grosjean bei Haas. Außer die holen sich Ocon. Kann auch sein, wenn das eintritt. Weiß man nicht. Also bin ich gespannt. Zweiter Fahrer bei Sauber ist natürlich auch spannend. Schafft es Marcus Ericsson noch ein Jahr? Der HSV der Formel 1. oder kommt da Antonio Giovinazzi rein? Das wäre natürlich das Dreamteam. Giovinazzi und Leclerc im Sauber. Das würde ich mir angucken.
Ja, also das wäre tatsächlich eine interessante Variante nach wie vor. Bleibt ja noch irgendwie Force India offen, ne? Also Sergio Perez, Ruben.
Sicher?
Ja, du hast ja jetzt gerade ein Gerücht gelesen, ne? Jetzt hau's raus.
Es gibt das Gerücht, also ich meinte das natürlich eher auf die Fahrerbahn, aber trotzdem gibt es das Gerücht, dass Force India eventuell gar nicht antreten darf in Belgien, aufgrund von rechtlichen Problemen wegen der Übernahme der jetzt durch das Stroll-Konsortium, also Stroll und Konsorten quasi, wenn man so möchte. Das wäre natürlich ein herber Nackenschlag. Also gerade für insgesamt für Force India und auch für beide Fahrer jetzt dann natürlich nach dieser Übernahme. Aber ja, das wäre natürlich schon ein Nackenschlag. Man ist ja eigentlich auch schon da, wenn man ehrlich ist. Und wenn man dann natürlich wieder abreisen müsste, quasi so wie Arrows damals, das wäre natürlich richtig bitter. Aber noch ist nicht ganz raus, aber steht in den Sternen und das ist schon krass. Also ich hoffe mal, dass es gut ausgehen wird, weil das ist natürlich dann auch ein Signal einfach. Jetzt ist man war in der Insolvenz und jetzt wird man übernommen von Lance Stroll. der sichert erstmal das Team natürlich, aber das ist jetzt nicht unbedingt das gute Zeichen, wenn man dann das erste Rennen danach, wenn man da nicht mitmachen darf, ne?
Nee, das wär's wirklich nicht. Ja, was siehst du für Esteban Ocon für eine Lösung, Ruben? Also auch da war ja McLaren noch irgendwie im Hinterkopf, vielleicht eine Möglichkeit für ihn, weil am Ende würde er so ein bisschen vielleicht durchs Raster fallen.
Dass er durchs Raster fällt, dafür ist er eigentlich, muss man sagen, zu gut. Also da gibt's ja eigentlich ein paar andere Kandidaten. Wir haben ja gerade schon über Ericsson gesprochen, wo man eher sagen würde, naja, der muss jetzt vielleicht 2019 nicht mehr unbedingt in der Formel 1 fahren. Aber es stimmt natürlich tatsächlich, wenn man sich mal die Möglichkeiten anschaut, die er hat jetzt gerade eben durch diesen Force India Verkauf, wo jetzt dann eben für ihn aller Voraussicht nach kein Platz mehr sein wird. Er ist halt Mercedes Junior. Nur das einzige andere Kundenteam, was man hat, ist halt Williams. Das wäre jetzt ein Team, wo man aktuell nicht unbedingt fahren möchte. Ja,
das wäre natürlich, da könnte man natürlich den Tausch machen, Stroll gegen Ocon. Da würde ich aber an Ocons Stelle eher sagen, okay, dann mache ich ein Jahr Testfahrer. Also ja. Das wäre natürlich irgendwie logisch, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber will man bei Williams fahren?
Momentan sicherlich nicht, aber da ist natürlich auch die Frage, wie geht's bei Williams weiter? Also gerade wenn dann jetzt eben Lawrence Stroll, der Vater von Lance Stroll, sein Geld rauszieht, ist ja klar, dass Williams sich irgendwas einfallen lassen muss für 2019, weil ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass es finanziell um die nicht ganz so gut bestellt ist. Jetzt verlieren sie Martini als Sponsor, jetzt verlieren sie die Millionen von Stroll, also sie müssen ja irgendwas machen, weil ansonsten können sie den Laden nächstes Jahr zusperren, das ist relativ klar. Es gab ja jetzt schon die Gerüchte, dass man quasi dann ein B-Team sozusagen von Mercedes wird, also nach dem Vorbild, was momentan Haas bei Ferrari ist. Und dann wird die Sache natürlich schon wieder anders aussehen, weil dann würde man natürlich technisch da auch mit Mercedes relativ umfangreich kooperieren und dann würde man sicherlich auch ein Auto hinstellen können, was plötzlich dann eben gut wäre für siebte, achte Plätze. Und dann wird es halt auch für Ocon wieder interessant, weil ansonsten ist tatsächlich ja die Situation für ihn, glaube ich, relativ schwierig, irgendwas zu finden. Bei Renault ist alles dicht, da hat er ja eben auch noch Beziehungen hin, aber da gibt es halt momentan nichts für ihn. Toro Rosso ist eigentlich keine Möglichkeit, weil die, auch wenn es ja eigentlich nicht geht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, eher auf eigene Piloten setzen. Aber da Ocon jetzt reinzusetzen und ihn damit von Mercedes irgendwie wegzukriegen, wird, glaube ich, auch schwierig werden, weil ich glaube schon, dass Ocon einer ist, den man bei Mercedes auch in ein paar Jahren vielleicht als potenziellen Nachfolger im Silberpfeil dann auch sieht. Und den jetzt aus der Hand zu geben sozusagen, das glaube ich eigentlich auch nicht, dass das der Plan ist. Also das, von daher ist diese Williams-Option eigentlich das aus Mercedes-Sicht logischste. Nur da muss man halt tatsächlich vorher abwarten, wie es mit dem Team weitergeht.
Also es wäre natürlich schön, wenn man Williams wieder ein Stück weit aufwerten würde. Ja, und wenn Mercedes da sich so ein bisschen mehr einsetzt, dann wäre das natürlich nicht verkehrt. Es ist ein Traditionsteam. Es gehört in die Formel 1, genauso wie Niki Lauda ja auch in die Formel 1 gehört, der nach seiner Krankheit wahrscheinlich immer noch nicht an der Strecke sein wird. Jetzt am Wochenende hat schon zwei Rennen verpasst. Dr. Helmut Marko vermisst ihn. Das hat man ja auch rausgehört bei seinem Servus-TV-Interview. Wünschen Niki Lauda an dieser Stelle natürlich auch nur das Beste, schnelle Genesung und dass er wieder topfit in Bälde an der Strecke zurück sein wird. Und ansonsten, ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Formel 1 haben am Wochenende auf meiner Lieblingsstrecke, ja, meine Heimatstrecke. Das wiederhole ich jedes Jahr aufs Neue, Spa-Francorchamps. Das müssen wir natürlich am Ende jeder Sendung, ihr kennt es, noch tippen. Und wir tippen die ersten drei und die Pole Position. Ole, du fängst diesmal an.
Es ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig, weil man natürlich jetzt keine wirkliche Tendenz hat. Also übrigens bin ich gespannt, ob man den Porsche-Rekord in der Qualifikation brechen wird. Da können wir auch tippen. Ich sag mal ja. Aber das nur nebenbei. Wer ist denn auf Pole? Ich sag mal, auf Pole ist Kimi Räikkönen. Josef Pohl, der gewinnt aber nicht. Es gewinnt Sebastian Vettel. Und zwar vor Kimi und Hamilton.
Okay, Ruben?
Da ich auch keine Ahnung habe, mache ich es einfach traditionell wie immer und tippe sowohl Pohl als auch Sieg Lewis Hamilton. Und Vettel auf die 2 und Kimi Räikkönen auf die 3, weil das darf man übrigens auch nicht vergessen an der Stelle. Kimi ist ja tatsächlich ist mir auch heute erst wieder aufgefallen, der letzte Ferrari-Sieger in Spa, 2009. Ja. Seitdem hat Ferrari da nicht mehr gewonnen. Also das ist eigentlich eine irre lange Serie. Ich tippe jetzt einfach mal, dass die Serie Bestand hat. Aber Kimi fährt aufs Podium, wird Dritter hinter Vettel und Sieger Hamilton.
Und das in Schumis Wohnzimmer. Der wie kein anderer für Ferrari siegt.
Wo kommen wir da hin?
Ja, wo kommen wir da hin?
Danke, Merkel.
ich tippe auch Hamilton auf die Pole. Hamilton gewinnt auch das Rennen. Und Sebastian Vettel wird Dritter, weil auf Platz 2 Kimi Räikkönen ist. Kommt vor Sebastian Vettel.
Kimi Räikkönen vor Sebastian Vettel ins Ziel kommt?
Dann. Ja. Das meine ich.
Ich dachte, du sagst jetzt Verstappen. Verstappen auf dem Podium.
Ne, Kevin Magnussen hätte ich ja eigentlich aufs Podium tippen müssen. Da bin ich ja jetzt
schon. Ja, also wenn du schon in der Sendung hier großartig tönst, dass ein Haas aufs Podium fährt
okay.
und das dann nicht tippt, dann ist das natürlich schwach.
Gut, dann machen wir das so. Hamilton gewinnt vor Kimi Räikkönen und Kevin Magnussen. dann gibt's einen riesen Startunfall und die beiden Red Bulls und Vettel und Bottas scheiden alle aus.
Ist das dann der Zusatztipp, ob es einen großen Startunfall gibt?
Ja, es wäre mal wieder an der Zeit für einen großen Startunfall in Spa.
20 Jahre?
Ja.
20 years in the making?
Oder? Eigentlich schon.
Once in a lifetime.
Ja, dann möchte ich irgendwelche Fahrer wild in die Box rennen sehen, um dann zu merken, es gibt gar keinen Tika.
Oh, das wäre natürlich schön. Übrigens, was man noch erwähnen muss, Lance Stroll hat ja gesagt, dass er die Faszination ums Spa nie verstanden hat. Also das katapultiert ihn natürlich nach ganz weit oben in der Beliebtheitsskala.
Und damit beenden wir die Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Co-Moderatoren des heutigen Tages. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ihn könnt ihr bei Twitter unter @RubyWestside finden. Danke, Ruben.
So ist es. Wie immer, bis zum nächsten Mal.
Mein Name ist Kevin Scheuren. Mich gibt's bei Twitter unter @ks_0811. Der Hashtag ist StartingGridMSR. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen zur Sendung habt, gerne auch eine iTunes-Rezension dalassen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Das letzte Wort hat gleich, wie immer, Ole Waschkau, den ihr bei Twitter unter @MikeWeiss, MikeWeiss finden könnt. Und jetzt, Ole, bring uns nach Hause.
Ja, muss ich mal das Taxi rufen. Aber mache ich natürlich sehr gerne. Ich hoffe, wir haben euch gut eingestellt auf die Rückkehr der Formel 1. F1 is back, ja, Hashtag. Ich freue mich schon auf die Hymne. Also die habe ich am meisten vermisst. Ich habe sie schon bei Spotify in meine Liste gepackt, einfach damit ich morgens im Bad das Feeling habe, einfach das Formel 1 Feeling, wach zu werden. Aber am Wochenende gibt sie dann wieder, in echt quasi. Und dann werden wir, denke ich mal, ein denkwürdiges Rennwochenende erleben. Oder es wird stinklangweilig, das sind ja immer die zwei Extreme. Ich hoffe auf das Erste. Ich hoffe auch, dass euch die Ausgabe gefallen hat und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.